sowohl in der Musik wie auch im Text. Manchmal verbinden wir mit Liedern beim Klang etwas. Manchmal verbinden wir etwas mit den Worten eines Liedes, dann ist die Musik gar nicht so wichtig. Wenn wir Lieder hören oder selber singen, dann tun sich manchmal Bilder auf. Und auch wenn wir Lieder lange kennen, so gewinnen sie manchmal eine ganz neue Bedeutung von uns, je nach der Erfahrung, die wir bisher gemacht haben oder nach den Erfahrungen, die wir im Augenblick machen. Ob uns eine Krankheit trifft, ob gerade ein schöner Moment gewesen ist. Ja, und als uns das klar war, dann kamen wir schnell darauf, dass wir sagten, Mensch, in den Liedern kommt eigentlich immer das Thema Lob Gottes vor. Also neben dem, was wir über den Gottesdienst gestellt haben, Wesen und Macht Gottes, wir empfanden das so, dass die Lieder alle ein Riesenlob Gottes enthalten. Wir werden die Lieder jetzt nicht näher beleuchten, wir werden sie nicht im Einzelnen nennen, aber vielleicht findet ihr in der Predigt auch einige Liedtexte oder einige Bibelstellen wieder, die ihr schon gehört habt in den Liedern oder die ihr gleich noch hören werdet. In der vergangenen Woche hat mein Arbeitgeber mir ein paar Tage freigegeben und mich auf eine Fortbildung geschickt am Timmendorfer Strand und es war dort sehr schön. Und für die freie Zeit dort hatte ich mir vorgenommen, meinen Teil der Predigt vorzubereiten. Am Mittwochmorgen, ich bin am Dienstag angereist, am Mittwochmorgen las ich dann in der Losung folgenden Text. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. 5. Mose 6, die Verse 6 und 7. Ihr seid nicht meine Kinder, das ist mir schon klar. Aber diese Worte in 5. Mose sind an das Volk Israel gerichtet, an Gottes Volk. Und durch Jesus Christus stehen wir in der Nachfolge dieses Volkes. Und in den Versen vorher, vor dieser Tageslosung, heißt es, Gott ist der Herr allein. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft. Aber wie sieht dieses Lieben tatsächlich aus? Worin drückt es sich aus? Also wenn wir überlegen, dass sich Worte weitergeben soll, dann habe ich mich gefragt, welche Worte sind das? Und dann sind es genau diese. Gott ist der Herr allein. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Wenn wir Gott beschreiben wollen, dann geschieht das, so empfinde ich das, häufig im Vergleich. Wir sagen beispielsweise, dass Gott groß und mächtig ist. Doch groß und mächtig sind eigentlich nicht bestimmt genug. Für den Spatzen auf der Straße ist ein Kleinkind groß. Für ein Kind sind Erwachsene groß. Für uns Erwachsene mag die Bollwerkkirche in Emden groß sein. Der Kölner Dom ist größer. Und ich glaube, wir können das so lange weiter treiben, wie wir wollen. Ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Wenn wir sagen, Gott ist groß, meint das aber für uns, er ist größer, er ist mächtiger als alles, was wir kennen und was wir uns vorstellen können. Gott ist größer, ist mächtiger als weltliche Herrscher. Gott ist größer, ist mächtiger als andere Götter, so sagen die Israeliten. Unser erstes Lied vorhin am Anfang lautete, wer ist wie der Herr? Er ist größer. Wer ist wie der Herr? Er ist stark und mächtig. Und neben unserer bildlichen Vorstellung von Größe und Macht kommt noch eine andere Dimension hinzu. Dort, nämlich wo wir Gott erlebt haben, wo wir erleben, wie er an uns handelt oder an uns gehandelt hat, dort ist er für uns groß geworden. Ich mache das jetzt spontan, ich glaube, das darf ich sagen, Uschi, oder? Meiner Frau ging es gestern überhaupt nicht gut und wir hatten die Chorprobe für den Gottesdienst ja natürlich nun angesetzt und sagten, wir müssen die auch stattfinden lassen, so eine Probe, die brauchen wir noch. Und sie lag wirklich den ganzen Tag mit Migräne. Und wir kamen zur Chorprobe und sie sah noch ziemlich blass aus. Und als wir nach über 2 Stunden Probe gingen, da ging es ihr richtig gut. Und sie sagte nachher selber, danke Gott dafür, dass du das an mir getan hast. Gott ist größer. Also das ist die zweite Dimension. Und diese Zeugnisse, die können wir auch in der Bibel nachlesen. In diesem Zusammenhang dann taucht ganz häufig das Wort loben auf. Denn wenn Gott in der Bibel beschrieben wird, dann geschieht es eben im Zusammenhang damit, dass sein Volk oder einzelne Menschen ihn loben. Den größten Teil dazu finden wir, einige ahnen das schon, in den Psalmen. So auch unser Lied am Anfang wieder. Psalm 113, Vers 5 bringt nämlich diese Frage, wer ist wieder Herr? Wer ist wieder Herr? Unser Gott, der hoch oben thront. Und am Ende des Psalms lobet Gott. Das ist die Aufforderung. Und in 2. Chronik 5 lesen wir, als die Bundeslade in den Tempel gebracht wird, geschieht es, dass das ganze Haus Gottes mit einer Wolke erfüllt wird, weil alle ihre Stimmen zu Gott erheben. Mit Worten, mit Musikinstrumenten und mit dem Lob Gottes, so heißt es dort. Diese Wolke, das ist die Herrlichkeit Gottes gewesen, die sichtbar wurde. Und darum soll es heute Morgen gehen, um das Lob Gottes. Frank, ich habe nur so ein bisschen schon dargestellt, wo wir etwas über das Loben Gottes finden. Hast du für uns konkrete Beispiele oder ein konkretes Beispiel, wo Menschen etwas mit Gott erleben und ihn daraufhin loben?
Antwort: natürlich ja. Eigentlich ist die gesamte Bibel ja ein einziger Lobpreis, von vorne bis hinten. Die Psalmen haben wir ja schon mal angesprochen. Als wir allerdings über das Thema gesprochen haben, da ist mir sofort ein Loblied eingefallen. Und zwar das Loblied, was die Israeliten, als sie durch das Schilfmeer gegangen sind, gesungen haben. Jetzt kann man an Lobpreis und Loblieder natürlich biblisch unterschiedlich herangehen. Ne? Wir können uns den Inhalt anschauen. Was ich erstmal gemacht habe, liegt sicher auch in meinem beruflichen Werdegang ein klein wenig verborgen, ist auch mal so an die Technik mal heranzugehen. Also was ich also gemacht habe oder was ich mir gestellt habe, die Frage, ist das wohl der erste Lobpreis, der mir eingefallen ist, aber ist das der erste in der Bibel? Was ich also gemacht habe, ist Computer raus, geht ja heute etwas einfacher als früher mit der dicken Bibelkonkordanz, Begriff eingegeben, Lobpreis, und habe ganz einfach mal gesucht. Die Schwierigkeit ist allerdings da, es gibt unterschiedliche Übersetzungen, also habe ich mich mal konzentriert auf Luther und die Elberfelder Übersetzung. Sehr interessant, 13 Mal habe ich den Begriff Lobpreis in der Bibel gefunden bei den Elberfelder Übersetzern. Das allererste Mal, wo Lobpreis als Wort auftaucht, ist ein Vers aus Esra. Ich lese den einmal vor, Esra 3, Vers 11. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn. Denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Damit ist also auch schon mal klar, was der Grund gewesen ist, diesen Lobpreis anzustimmen. Das Haus des Herrn, der Tempel ist erstellt, wieder aufgebaut und es hat dort ein Lobpreis stattgefunden. Sehr interessant, wenn man die anderen Übersetzer mal eben so guckt. Ich habe mal einfach ein bisschen so geblättert. Auch das ist heute in Zeiten der modernen Technik relativ einfach. Wer das noch nicht gemacht hat, kann es gerne mal machen. So Online-Bibel, andere gleiche Stelle, andere Übersetzungen mal anzuschauen. Da ist mir Folgendes aufgefallen, dass es Übersetzer gibt, die den Lobpreis an dieser Stelle mit dem Begriff Wechselgesang mit Lob und Preis dem Herrn übersetzt haben. Ich wurde so ein bisschen an meine Kindheit erinnert. Ich habe Latein in der Schule gehabt, keine Angst, ich selbst weiß auch nicht mehr ganz so viel davon. Allerdings hatten wir damals die Vulgata, die lateinische Bibel, also bin ich mal beigegangen und habe mal dieselbe Stelle aufgeschlagen, per Computer natürlich, und habe mal geschaut, was dort für ein Begriff steht. Und das ist sehr interessant. Wisst ihr, dort steht der Begriff, übrigens auch im Griechischen, Hymne. Und Hymne kommt uns bekannt vor. Die Nationalhymne zum Beispiel. Fußballvereine haben ihre Hymnen und wir können das also fortfahren. Ich habe dann mal geschaut, im Lexikon steht zur Hymne: Eine Hymne ist ursprünglich ein feierlicher Preis- und Lobgesang. Daraus entstand die Hymne als Gedichtform. Hymnen sind Ausdruck hoher Begeisterung und Verehrung. Was dann noch als Nachsatz kommt, schicke ich mal gerne hinten dran, hat mit dem Thema nicht ganz so viel zu tun. In der Hymnologie werden geistliche Hymnen und andere Kirchenlieder erforscht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt eine Lehre gibt diesbezüglich. Aber habt ihr gehört? Sehr interessant. Das ist also ein weltlicher Text gewesen. Das kommt jetzt nicht aus der Bibel, sondern aus dem Lexikon. Ne? Sind Ausdruck hoher Begeisterung und Verehrung. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe da mal in die Elberfelder geschaut und da mal geschaut, wo taucht denn Lobpreis auf? Und da kommt eigentlich die Stelle, ich könnte jetzt mal fragen, weiß jemand noch, welche Stelle Karl Ingo gerade eben angeführt hat? Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich kenne den Text im Vorfeld, deswegen 2. Chroniker hat er angeführt. 2. Chroniker 5. In 2. Chroniker 7, Vers 6, übersetzen die Elberfelder das erste Mal einen Begriff mit Lobpreis. Und dort, den Vers lese ich auch nochmal vor, und die Priester standen in ihren Dienstabteilungen und die Leviten mit den Musikinstrumenten des Herrn und der König David, die der König David gemacht hatte, um den Herrn zu preisen. Denn seine Gnade währt ewig. Wenn David auf ihn den Lobpreis darbrachte und die Priester bliesen ihnen gegenüber die Trompeten und ganz Israel stand. 2 Sachen. Hier finden wir, dass mit dem Lobpreis zusammen Musikinstrumente angeführt werden. Ich habe mal geschaut, wie viele Musikinstrumente gibt es denn so in der Bibel. Ich habe es jetzt nicht einzeln durchgeblättert, auch da hilft ein klein wenig so der Computer. Und ich habe gefunden, es gibt 19 verschiedene Musikinstrumente in der Bibel. Unter anderem Tamburin, Rasseln, Zimbeln, also im Grunde genommen in moderner Form haben wir das da stehen, nicht? Also so ein Schlagzeug. Ne? Posaunen, Saiteninstrumente, okay, jetzt ist keine Gitarre heute hier. Flöten werden da noch angeführt. Lobpreis ist im Grunde genommen ein Gesang, der mit Hilfe von Musik Gott Ehre gibt. Und im Grunde genommen ist Lobpreis, wie auch die Anbetung, nichts anderes als eine andere Form des Gebets. Ich komme mal zur ursächlichen Frage zurück. Ich merke schon, ich verliere so ein bisschen den Faden, also versuche ich mal wieder zurückzukommen. Das eigentliche Loblied, was ich da gefunden habe oder an das ich gedacht habe. Ja, das ist von der Bibel her das erste Lied, das wir finden. Steht in 2. Mose, Kapitel 15. Ich will euch das jetzt nicht komplett vorlesen, das ist ein klein wenig zu viel, aber einige Verse daraus. In 2. Mose 14 lesen wir, so rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete er das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sangen, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters. Und ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe sein Name. Die Wagen des Pharao und seine Streitmacht warf er ins Meer. Die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. Und so geht es weiter, dass dieses Lied im Grunde genommen beschreibt, was dort passiert ist. Vergegenwärtigen wir uns einmal die Situation. Die Israeliten, die hatten nichts zu lachen. Ich habe mal kurz mal nachgerechnet, nachdem Josef ins Land gekommen ist, hat er 140 Jahre gelebt. Ich vermute mal, mit 20 ist er da ins Land gekommen. Die Zeitspanne zwischen dem, dass Josef mit seinen Brüdern dorthin gekommen ist, sprich, dass das Volk Israel nach Ägypten gezogen ist, und dem Zeitpunkt, wann es ausgezogen ist, lässt sich natürlich nur grob schätzen, aber Ramses II. Ist es wohl gewesen, wo es einen Auszug gegeben hat, und das wird datiert auf das Jahr 1513 vor Christus. Wenn man das jetzt gegeneinander abzieht, dann stellt man fest, 150 Jahre hat es dort gegeben, eine Zeit, wo Josef nicht mehr gelebt hat und wo es den Israeliten immer schlechter ging in Ägypten. Und ich habe so an mich gedacht, Situationen, 150 Jahre, okay, die habe ich jetzt nicht erlebt, zeitlich gesehen, aber kennt ihr das vielleicht auch? Zeiten in eurem Leben, wo euch nicht Mut so war, Lobpreis zu geben, die hatten die Israeliten hier. Und dann kommt im Grunde genommen eine Situation, Gott schickt Hilfe, schickt Rettung. Und es ist sehr interessant, sich das einmal zu vergegenwärtigen, was dort passiert, bevor dieser Lobpreis von dem Volk überhaupt ausgesprochen werden kann. Wir finden dort, dass das Volk zum einen einmal gehorsam, dass sie Vertrauen Gott gegenüber bringt. Sie vertrauen sich Mose an. Das müssen wir uns einmal vorstellen, einem Mann, den die eigentlich ja so nicht kennen, der völlig anders groß geworden ist. Und dem sollen sie jetzt mit einmal trauen, dass er sie herausführt aus Ägypten? Das mögen wir uns einfach mal vergegenwärtigen. Ich glaube nicht, dass ich dieses große Vertrauen gehabt habe. Das Volk Israel hat es dann gehabt. Und sie haben sich verlassen, als sie aus dem Land herausziehen wollten, haben sich auf die Wolkensäule und die Feuersäule verlassen. Und dann kommt diese dramatische Szene. Der Pharao erkennt mit einmal, was habe ich dort getan? Ich habe sozusagen meine gesamten Gehilfen habe ich weggeschickt. Den Bau, den ich da jetzt zu verrichten habe, habe ich gar keine Bauleute mehr für. Wir müssen die Israeliten wieder zurückholen und jagen mit ihren ganzen Streiter hinter diesen Israeliten her. Was müssen die eine Angst gehabt haben? Die Frauen, die Kinder, aber auch die Männer. Da ist keiner von denen gewesen, der in irgendeiner Weise hätte dem Herr der Ägypter sich entgegenstellen können. Und dann vertrauen sie sich auf Gott. Sie vertrauen ihm. Sie vertrauen, dass die Wolkensäule und die Feuersäule in der Nacht sie schützt vor den Ägyptern. Und dann kommt ja diese Szene, dass das Meer geteilt wird und sie trockenen Fußes aus durch das Meer hindurchziehen. Und wo sie alle raus sind und die Ägypter mit ihren Streitmacht hinterher, das Meer sich wieder schließt und wie wir hier gelesen haben, komplett alle Feinde vernichtet. Die Rettung, so brutal sie auch sein mag, ist vollkommen. Und sie ist abgeschlossen. Ich kenne etliche hier, aber ich kenne nicht alle. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand im Raum ist, der für sich selbst noch nicht diese Errettung erlebt hat. Den kann ich an dieser Stelle nur ermuntern. Auch du kannst eine Errettung erleben. Und die wird genauso groß sein wie die, die hier die Israeliten erlebt haben. Wir haben das in Gebeten vorher schon mal anklingen lassen. Dass Gott seinen Sohn auf diese Erde herniedergenannt hat, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann kann ich dich nur aufrufen. Komm zu dem Herrn, bring ihm seine Schuld und du wirst eine Errettung leben, die genauso großartig und genauso vollkommen ist, wie das, was die Israeliten hier erlebt haben. Jetzt kommen wir mal zu dem Gegenstand des Lobpreises. Wenn man das Loblied weiterliest, dann wird man feststellen, dass ein einziger Inhalt eigentlich in diesem Loblied da ist, nämlich Gott hochzupreisen, Gott zu loben. Ich werde einfach nur mal ein paar Verse lesen. Deine Rechte, Herr, ist herrlich in Kraft. Du bliesest mit deinem Atem, das Meer bedeckte sie. Du streckst aus deine Rechte, die Erde verschlang sie. Das heißt, in diesem Loblied, da wird im Grunde genommen das beschrieben, was Gott eigentlich getan hat. Und zwar Dinge, die wir nie hätten tun können. Und wenn wir uns alle Loblieder und jeden Lobpreis in der Bibel mal anschauen, und die Psalmen sind schon einmal angeklungen, dann werden wir feststellen, ja, das ist der Inhalt. Und dieses Lob, das kann so groß und so mächtig sein. Und es hat auch dann einen Zweck. Da komme ich gleich nochmal dazu. Wenn wir allerdings diese Stelle weiterlesen, dann kommt etwas sehr Interessantes. Oftmals wird dieses Lied der Israeliten als Miriams Loblied überzeichnet. Das stimmt nicht so ganz. Es gibt nämlich im Grunde genommen zwei Teile. Es gibt einmal den Teil, den ich gerade vorgelesen habe, nämlich dass Mose ein Loblied anstimmt. Aber dann geht es weiter. In Vers 20 finden wir folgende zwei Verse. Und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, etwas ältere Form von dem, was da steht. Und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburin und Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen zu, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Und jetzt mal ein Hinweis an euch Frauen. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit eine kleine Diskussion in einem gewissen Kreis. Da ging es um den Inhalt, ich will es mal überschreiben, ist die Bibel frauenfeindlich oder wie frauenfeindlich ist die Bibel? Oder gibt es Autoren der Bibel, die frauenfeindlich sind? Ich sehe das ein oder andere Schmunzeln hier in den Kreisen. Ich weiß nicht, was ihr da so darüber denkt. Ich sage mal ganz allen Ernstes, was ich darüber denke. Nein. Die Bibel hebt euch Frauen wirklich, hält euch auf den Händen, die hebt euch hoch. Und dies ist ein Beispiel davon. Ich denke an noch zwei andere Beispiele. An die Hanna in Samuel. Und wisst ihr, da ist es ganz deutlich, da gibt es nämlich einen schwachen Mann, den Elkana. Oder ich habe gedacht an die Maria, ja, da gibt es im Grunde genommen auch einen schwachen Mann, den Josef. Mensch, liebe Frauen, ja, Gott braucht euch, ne? Und wir Männer, wir brauchen euch. Und nicht nur in der Küche und nicht nur zum Saubermachen. Wir brauchen euch nämlich genau dazu, ja, was hier auch in der Bibel steht. Und seid ermuntert, ja, Lobpreist. Die Miriam stimmt das an. Und sie beginnt einen Wechselgesang mit der gesamten Gemeinde. Ist das nicht eine Herausforderung? Ist das nicht eine Aufforderung? Lass mich zwei Sätze nochmal zu den Umständen nochmal sagen. Die Pauke, da habe ich mir einfach mal ein paar Gedanken drum gemacht. So, wir haben jetzt ja so einen Gesangsgottesdienst, hat ja viel mit Musik und Rhythmus zu tun. Da komme ich nämlich dazu. Pauke, im Grunde genommen, das Schlagzeug ist das Gerät des Rhythmuses. Also, der Lobpreis, der hatte einen gewissen Rhythmus. Und was macht die Miriam noch? Sie tanzt. Das ist lebendig. Ich habe gerade eben da gestanden und habe mir so gedacht, solche Sachen, die sind natürlich durchaus mentalitätsbedingt. Also wir Europäer und dann auch noch gerade wir Norddeutschen, wir sind, glaube ich, so ein bisschen verhalten. Also unser Lobpreis, der klang gut. Aber ich habe mal die Gelegenheit gehabt, von da oben herunterzuschauen und verzeiht es mir, wenn ich es einfach mal so sage, also von Belebung und Rhythmus war da nicht viel zu sehen. Sorry, wenn ich das mal so sage. Aber vielleicht liegt das so ein klein wenig an uns. Es muss ja auch nicht aufdiktiert sein. Aber, wisst ihr, ich denke, es kann auch Lobpreis mit Rhythmus und mit Belebung sein. Und das ist nicht verkehrt. Die Bibel spricht davon. Und ich habe an gewissen Lobpreis habe ich gedacht, wenn unsere Jugend oder die jungen Erwachsenen am Freitag immer ihren Lobpreisgottesdienst machen, ich bin einfach viel zu wenig, ich bin nur zweimal da gewesen, müsste ich eigentlich öfter mal machen, da geht es richtig zur Sache. Da wird richtig Rhythmus gemacht und da wird richtig Lobpreis mit Belebung gemacht. Es gibt auch andere Länder und andere Volksgruppen, die haben das von vornherein so im Blut. Ja? Aber wie gesagt, es ist jetzt keine Oktroyierung, dass wir das machen müssen. Ne? Aber Lobpreis nach der Bibel kann so aussehen. Etwas Besinnliches. In der Vordiskussion, das war jetzt nicht zu dieser Predigt, sondern da hatte ich mich mit meiner Frau über Loben und unterhalten gehabt. Und da hat sie mir etwas gesagt, dass sie mich an ein Zitat erinnert hat von ihrer Mutter, meiner Schwiegermutter, die leider nicht mehr lebt. Und die hat immer zu meiner Frau gesagt, Loben zieht nach oben.
Du hast jetzt gerade von dem Lied der Miriam gesprochen, Frank. Wenn ich so an das Lied denke und mir das vorstelle, wie die Miriam die Pauke geschlagen hat und so weiter, das erinnert mich so ein bisschen ans Militär, ne? Einer singt vor und die anderen singen hinterher. Und dann habe ich mir vorgestellt, wir haben vor einigen Jahren mal ein Lied im Chor gesungen, wo genau dieses Lied Thema war. Und ich fand das am Anfang ziemlich makaber, dass da dann gesungen wird, sie sind umgekommen vor dir. Ja, sie sind umgekommen vor dir, Herr. Ja? Und das natürlich aus der Sicht der Israeliten war. Und deswegen kam mir dieser Vergleich so ein bisschen zum Militär. Ne? 1000 Mann hat er geschlagen, 1000 Mann hat er geschlagen. Ja? Und dann stellen wir uns das vor, wie so eine Truppe da oder wie die Israeliten da quer durch die Wüste ziehen. Ja, aber tatsächlich aus Sicht der Israeliten, Gott hat sein Volk aus der Knechtschaft befreit an dieser Stelle und die Uneinsichtigkeit des Pharaos bestraft. Gott hat also für Israel einen Sieg errungen. Also ich finde, das ist dann etwas eigentlich ganz Menschliches und Natürliches, wenn man dann sagt, Mensch, dafür loben wir ihn, das finden wir toll, danke dafür, ja. Und ich glaube, wir brauchen noch nicht mal so weit zu gehen. Du sprachst von der Nationalhymne. Ja, wenn ich daran denke, wie Deutschland, ich glaube, zum 4. Mal Weltmeister geworden ist. Wir haben alle gejubelt und so weiter, obwohl das ja kein Verdienst für uns gewesen ist. Wir haben da eigentlich herzlich wenig mit zu tun gehabt. Ja? Aber hier hast du gerade beschrieben, erleben wir, dass Menschen Gott loben, ihn bejubeln, weil er einen Sieg für sie errungen hat. Gibt es denn auch ein Beispiel, wo dieser Sieg Gottes nicht ganz so offensichtlich ist und er gelobt wird?
Auch da kann ich ganz klar sagen, ja. Auch da ist mir eingefallen Hiob. Rein chronologisch gesehen, geschichtlich gesehen, ist Hiob sogar noch vor, also von der Zeit, vom Zeitpunkt ist noch ungefähr 100 Jahre vor dem Auszug der Israeliten, muss das wohl stattgefunden haben. Das kann man sehr schlecht einsortieren. Also das heißt, chronologisch war das sogar noch früher. Hiob, das ist das Paradebeispiel. Bei Hiob haben wir im Grunde genommen alles. Wir haben dort alle Nöte, und zwar so konzentriert zusammen, dass es wirklich einfach als Beispiel herhalten muss. Zunächst, Hiob, ich will da das Buch nicht betrachten, also dazu fehlt uns absolut die Zeit. Deshalb ganz kurz einmal ein Abriss, was ist ihm denn überhaupt passiert? Da hat es Kriege gegeben, die Chaldeer sind eingefallen ins Land, also Krieg. Dann lesen wir dort von Feuer vom Himmel, vielleicht Vulkan, keine Ahnung. Wir lesen von Sturm, also Naturkatastrophen. Wir lesen davon, dass dem Hiob alles genommen wird, alles Vito, die gesamten Häuser, die gesamten Liegenschaften, alles kaputt. Also finanzieller und materieller Verlust. Und wenn das noch nicht genug ist, dann steht auch noch dort, dass seine Angestellten, seine Knechte komplett alle mitgestorben sind. Und dann wird es dramatisch. Der Hiob hat 7 Söhne und 3 Töchter gehabt. Und auch die werden ihm genommen. Jetzt kann man sich überlegen, ins eigene Leben, haben wir so ein Elend schon mal erlebt? Also ich noch nicht. Ich kenne einige in meinem Bekanntenkreis und hier sind auch etliche unter uns, die durchaus schon Leid erfahren haben, ja, in ein oder anderen Form. Vielleicht Teile davon, aber alles in die zusammen. Aber als wenn das noch nicht genug ist, da kommt dann auch noch eine Krankheit dazu. Und in dieser Situation, da kommt irgendwann einmal seine Frau zu Hiob und sagt, in Hiob 2 können wir das lesen, da sagt seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Er, Hiob, aber sagte zu ihr, wie eine der Törinnen redest du, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Da kann man immer drüber nachdenken. Ne? Ich habe in meinem Leben einfach mal geschaut, wo habe ich einfach mal Situationen erlebt, wo es mir nicht so gut ging, wo etwas Schlechtes da gewesen ist. Und wie schnell bin ich, Frank, dort am Hadern. Und dieser Hiob hier in der Situation, der sagt, wenn wir das Gute von Gott annehmen, warum nicht auch das Schlechte? Aber wisst ihr, der Hiob, der hat dann 3 Freunde, die kommen dann zu ihm. Aber dem Hiob, dem kommt nicht so der Lobpreis über die Lippen. Zunächst einmal ist er bedrückt. Man kann es ja auch verstehen. Und dann gibt es diese Gespräche zwischen seinen Freunden und ihm. Und dann kommt eine Situation, die ich sehr interessant finde. Und das ist jetzt an die Jugendlichen mal ein bisschen gerichtet. Gerade habe ich schon mal etwas an die Frauen gesagt. Hier kommen jetzt auch mal die jungen Leute mal. Wir finden dort in Hiob 32 folgende Verse. Elihu aber hatte sich Hiob gegenüber zurückgehalten mit Reden. weil jene, die anderen Freunde, die Älteren an Jahren waren als er selbst. Und als Elihu sah, dass keine Antwort mehr in dem Munde der drei Männer war, da entbrannte sein Zorn. Und Elihu hob an und sagte, ich bin der Jüngste an Jahren. Und ihr, damit zeigt er auf Hiob und die beiden anderen Freunde, und ihr seid Greise. Darum hatte ich Angst und fürchtete mich, euch mein Wissen zu verkünden. Ich sagte mir, mag erst das Alter reden, soll die Menge der Jahre der Weisheit erkennen lassen. Jedoch, es ist der Geist im Menschen und der Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. Nochmal, ne? Also nicht die Jahre, sondern es ist der Geist im Menschen und der Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. Nicht nur die Betagten sind die Weisen, noch verstehen stets die Alten, was recht ist. Darum sage ich, hört mir zu. Auch ich will mein Wissen verkünden. Siehe, ich wartete auf eure Worte, horchte auf eure einsichtigen Reden, bis ihr die rechten Worte ausfindig gemacht hättet. Und ich wandte euch meine Aufmerksamkeit zu, doch siehe, keiner war da, der Hiob widerlegt hätte. Denn Hiob hat immer geklagt. Er hat zwar die Taten Gottes gesehen, aber er hat gesagt, Mensch, und was passiert mir? Und dann fängt der Elihu an, dem Hiob deutlich zu machen, hör mal zu, Hiob, du hast zwar einen guten Anfang gemacht, aber ist nicht auch dran, mal Gott Lob preiszugeben? Und dann finden wir in Hiob dort Kapitel, wo ein andauerndes Lobpreis an Gott stattfindet von Elihu. Und am Ende stimmt der Hiob mit ein. Und zwar in seiner Situation immer noch. Kindertod, materiell, finanziell am Ende, krank und stimmt ein Loblied an. Und jetzt mal der Aufruf hier an die Jugendlichen. Ich habe mal in der Bibel mal nachgelesen. Da gibt es einen Hinweis, 20 bis 50 Jahre sollen die Leviten arbeiten. Man kann das jetzt nicht so knallig hart nehmen. Also ich bin jetzt über 50, also dürfte ich eigentlich nicht mehr hier stehen. Ich denke mal, wir brauchen das nicht ganz so eng sehen, was das Alter betrifft. Aber was sehr deutlich ist, ist, dass Gott auch die Jugend braucht. Und wie wir hier gesehen haben, ist es der jugendliche Freund gewesen, der dem Hiob auf den rechten Weg gebracht hat, den Lobpreis anzustimmen. Und wisst ihr, so schließt sich der Bogen. Auch die Jugend wird gebraucht, einen Lobpreis Gott gegenüber anzustimmen. Jetzt habe ich etliches also nach dem Lobpreis kommt natürlich, das kennen wir alle, Gott segnet ihn, kriegt wieder mehr Vermögen als vorher, hat wieder Kinder und er hat ein langes Leben, noch 140 Jahre. Jetzt haben wir zwei Situationen gesehen, wo wir über einen Lobpreis gesprochen haben, nach einer tollen, super Erlebnis. Und hier ein Lobpreis von einem Hiob. Jetzt stellt sich mir einfach die Frage, das wäre jetzt mal an dich gerichtet, Ingo, hast du mal geschaut, wie sieht es denn da aus so mit neutestamentlichen Dingen? Hat sich da was geändert, was den Lobpreis betrifft?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich können wir das an dieser Stelle ganz kurz machen. Das Lob Gottes, und ich mache das jetzt auch, ich kürze ein bisschen das Ganze ab, das Lob Gottes, das hat sich nicht stark gewandelt. Ich sagte ja am Anfang schon, dass wir in der Nachfolge des Volkes Israel stehen durch Jesus Christus, was das Loben betrifft. Gott ist der Herr allein. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen. Die Worte habe ich vorhin vorgelesen. Und wenn wir jetzt schauen auf das Verhältnis des Wortes Loben, und du hattest das vorhin so ein bisschen ausgefüllt, wie häufig kommt das in der Bibel vor, dann habe ich das auch 59 Mal gefunden, 50 Mal im Alten und 9 Mal im Neuen Testament. Also es zeigt schon, eine bestimmte Situation, nämlich das Volk Israel. Oder im Alten Testament haben wir hauptsächlich Geschichtsbücher, die beschreiben, was denn geschehen ist und was daraus folgte. Und im Neuen Testament haben wir eigentlich die Anleitung für unser Leben. Und dann kommt das eben nicht mehr so häufig vor, dieses Wort loben, aber wir werden aufgefordert. Und ganz interessant ist, in Römer 15 sind die Verse 9 bis 11. Das heißt es nämlich, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volke. Lobet den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Ganz verkürzt dargestellt, wir gehören zu diesen Nationen. Wir gehören zu den Heiden, denen Gott, wie das in Apostelgeschichte nachzulesen ist, die Buße zum Leben gegeben hat und über die er seinen Heiligen Geist ausgegossen hat. Und dann haben wir eigentlich auch schon den Aspekt des Lobens im Neuen Testament. Wir sollen Gott loben wegen seiner Barmherzigkeit. Wir sollen ihn loben für das, was er an uns persönlich getan hat, nämlich in Jesus Christus. Im Alten Testament noch einmal wird aufgezählt, in den Psalmen. Da heißt es, wir loben deine Macht, loben in den Versammlungen, loben alle Zeit, loben mit fröhlichem Munde, loben bis in Ewigkeit, täglich loben. Und im Neuen Testament finden wir dann Beispiele, ganz wenige Beispiele, wo das geschieht. Wir finden zum Beispiel den Lahmen vor der Tempeltür und Petrus und Johannes gehen vorbei und er sagt, gib mir ein Almosen. Und Petrus sagt, Silber und Gold, das habe ich nicht für dich. Aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und der Lahme steht auf und geht, aber er geht nicht weg. Er geht mit Petrus und Johannes in den Tempel und lobt Gott. Auch hier wieder ganz kurz. Und Folge dieses Lobens Gottes ist, dass Petrus und Johannes sich anschließend für eine Rede rechtfertigen müssen vor dem Hohen Rat, dass sie ins Gefängnis kommen, den Mund nicht halten, wieder herauskommen. Wir können es nachlesen in der Apostelgeschichte. Und dann im Grunde genommen eine weitere Erweckung beschrieben wird in der Bibel. Beginnend damit, dass der Lahme gesund wird, aufsteht und Gott lobt. Wir finden in der Bibel Hinweise darauf, wie wir unseren Gottesdienst feiern sollen. Paulus gibt uns da Hinweise. Es geht darum, dass wir Gott die Ehre geben sollen, dass wir ihn loben. Und es geht darum, dass Menschen auferbaut, aufgebaut werden. Für mich ist das der Gedanke, dass Gott möchte, dass es uns gut geht. Und unsere Gottesdienste sind eine Möglichkeit, dass wir auftanken, geistlich und seelisch aufgepäppelt werden. Darum zum Beispiel soll auch, wenn jemand in Sprachen redet, jemand da sein, der das übersetzt. Denn welchen Sinn hätte es, etwas zu hören, was man nicht versteht, was nur einer versteht. Und dann an diesen Stellen finden wir auch den Hinweis, dass wir uns als Leib Christi zu sehen haben. Und in diesem Leib sind ganz unterschiedliche Gaben verteilt. Jeder hat seinen Platz, jeder von uns kennt seinen Platz im Leib Christi, kennt eventuell auch oder hoffentlich doch seine Gaben, die ihm gegeben sind. Noch eine Gabe, wenn man sie überhaupt so nennen kann, die ist nicht genannt. Das ist nämlich das Loben Gottes. Es scheint keine Gabe zu sein, sondern das ist etwas, was ganz natürlich ist, was wir gemeinsam und mit allen im Gottesdienst machen können. Und das ist das, was die Engel schon machten, als sie verkündeten, dass Christus geboren ist. Und die Hirten, die hörten das, ja, und die gingen auch hin und fingen an, Gott zu loben. Wenn wir also fragen, wie das für uns in Zukunft aussieht, dann stelle ich mir vor, dass wir Gott mit unserem Leben auch weiterhin loben werden. Allerdings nicht in dieser, ich würde sagen, menschlichen Unzulänglichkeit, sondern Lob wird ganz natürlich sein. Früh am Morgen jeden Tag, tief bis in die Nacht, erheben wir den Namen unseres Herrn. Und wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, dann heißt es dort, dass die Ältesten niederfielen vor dem Lamm, niederknieten. Und dann sangen sie, du bist würdig, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut. Was sagte ich gerade? Um der Barmherzigkeit willen werden wir Gott loben. Das ist der Gedanke im Neuen Testament zum Lob Gottes. Ich möchte daher auf eine Frage fokussieren. Hast du selbst die Barmherzigkeit Gottes erfahren? Dann wirst du ihn loben in alle Ewigkeit. Mit dem Mund, mit Musikinstrumenten, mit deinem Leben wirst du ihn loben. Es geht darum, dass wir das immer wieder zum Ausdruck bringen. Vielleicht können wir das so ein Stück zusammenfassen, die Gedanken, die wir uns sonst noch zur Predigt gemacht haben und die ganzen Sache. Aber so einige Schlaglichter, Lob Gottes, Lob Jesu Christi, wie können wir das zusammenfassen?
Ja, wenn wir das mal zusammenfassen, dann werden wir, sollten eigentlich ein paar Spiegelstriche kommen. Lob alleine.
Lob in jeder Situation.
Ja. Lob von Mann, Frau, Kind.
Mhm. Lob gemeinsam in der Gemeinde.
Ja. Jetzt muss ich mal auf unseren Spickzettel gucken, da leider die Vorlage jetzt nicht da ist. Durch Taten.
Mit Instrumenten.
Mit fröhlichem Mund.
Bis in alle Ewigkeit, also ständig.
Und das, was du gerade eben sehr deutlich gesagt hast, und um der Barmherzigkeit willen, die wir empfangen haben.
Weil er seine Größe bis heute immer neu erweist. Und das erfahren wir eigentlich jeden Sonntag im Gottesdienst durch die Zeugnisse, durch das Lob, durch die Predigt, durch das, was wir uns gegenseitig sagen. Lob ergibt sich von ganz allein. Wir müssen nichts machen. Der Geist, der befähigt uns dazu. Ich möchte mit der Tageslosung vom letzten Mittwoch schließen. Denn der zweite Vers der Tageslosung fand sich in Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch. Amen.